Ja, ich würde gern zunächst noch mal was sagen, so Quellenangabe zu einer Standortbestimmung, wie ich das hier verstehe oder wo ich stehe und vieles davon ist vertraut oder ist eigentlich so ja auch durchgesickert und, oder ist euch auch bekannt von dem, wie wir hier arbeiten. Für mich sind die beiden großen Quellen, gerade für die spirituelle Arbeit hier, die beiden großen spirituellen Traditionen, das Christentum und der Buddhismus, und bin da intensiv mit verbunden und habe da Trainings und gelernt und war nochmal so eine Erfahrung für mich auch, jetzt selber im Dunkelretreat zu spüren, wie all diese Wege und Umwege und manchmal Abwege und Abgründigkeiten, wie die in ihre Stimmigkeit eigentlich zusammen gehören und etwas, was ihr vermutlich kennt von schwierigen Lebensphasen, wo man im Nachhinein nochmal sieht, dass es eigentlich ein Reichtum ist und in sich eine Stimmigkeit, eine innere Logik, eine Sinnhaftigkeit hat. Für mich ist auch sehr wichtig die Verbindung mit den sogenannten indigenen und nativen Kulturen und Traditionen und da auch besonders nach Afrika hin durch Mali Doma Somé. Und auch nach Australien zu den Aborigines, wo ich auch zweimal war und auch Begegnungen mit Aboriginal People hatte und Austausch und wirklich tiefe Begegnungen und mich intensiv mit dieser Urkultur, die vermutlich die älteste lebende Kultur der Menschheit zurzeit oder heutzutage auch ist, wo ich diese Begegnungen nochmal haben konnte und da ist eine starke Verbindung hin. Auch zum indischen Tantra, wo die Sahaja und ich ganze Ausbildung haben. Aber dann auch so in der Moderne, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir nicht, wir können uns nicht zurückbeamen in die Höhlen des Himalaya, auch wenn das vielleicht manchmal wünschenswert wäre, hat seine eigene Härte. Und, aber es ist nicht unser Ort, so wie für die Menschen damals dies ihr Ort war, ist unseres hier der Ort. Und deshalb finde ich diese modernen Traditionen, die ich auch als eine Art Linie empfinde, auch wesentlich. Und das ist für meine Arbeit hier insbesondere die humanistische und die transpersonale Psychologie und Psychotherapie und auch der ganze theoretische anthropologische Background, der dazugehört. Und auch über meine langen Studienjahre in Würzburg die Tradition der Phänomenologie, also dieser sehr im Grunde der Meditation nahestehenden philosophischen Richtung, die von Edmund Husserl ausgeht und dann über Heidegger und Jaspers und andere Leute und auch in anderen Kontinenten, aber besonders in Europa fortgeführt wurde und dann durch meinen Lehrer Rombach zu mir kam. Und da habe ich auch dann wissenschaftlich gearbeitet. Und das nochmal so zur Standortbestimmung, das ist sehr komplex und ich sehe mich da bewusst als jemanden, der lehrt, aus den Traditionen schöpfend, aber in der Moderne, deshalb haben wir auch drüber geschrieben, Meditation in der modernen Welt und aus diesen verschiedenen Traditionen schöpfend und Ost und West und Alt und Neu, im Grunde als ein Menschheitserbe und als ein Potenzial in uns Menschen, eigentlich als ein inneres Potenzial in uns zu sehen und zu wecken. Und nicht auf der einen Seite in einen unreflektierten Synkretismus zu gehen, der einfach alle äußeren Formen vermixt oder wo alles beliebig ist, wurscht, was du machst, noch auf der anderen Seite in einem Art Dogmatik, dies ist der einzig heilmachende Weg, sondern diese beiden Extreme im Blick, aber eine neue Form, die uns zu unserem lebendigen Menschsein hinführt. Und es geht nie um diese Formen und Wege, Inhalte und Übungen, sondern es geht immer um uns, um dich, um dich, um dich, um deine Freiheit. Das nochmal so zu einer Standortbestimmung. Das Zweite, was ich gerne ansprechen mag, oder was jetzt ein eigentlicheres Thema dann ist, ist so unser Umgang nochmal mit den Gedanken oder mit dem Denken, weil das ein enormes Potenzial in uns Menschen ist, aber so ein bisschen wie eine Kettensäge auch ein gefährliches Werkzeug. Wir haben eine relativ junge Entwicklung von ungefähr plus minus 500 Jahren, wo das Denken dermaßen in den Mittelpunkt rückt. Das war nicht immer so, das müssen wir uns klar machen. Natürlich haben Menschen immer auch gedacht und hätten sonst ihren Alltag auch nicht hinbekommen. Und das ist sinnvoll, aber das war nicht so zentral. Forschungen der sogenannten Bewusstseinsgeschichte besagen, dass wir so etwas wie eine mentale oder rationale Epoche beschreiben können, die jetzt, so zeigt sich an vielen, vielen Eckpunkten, langsam zu Ende geht. Das heißt nicht, dass das Denken, das rationale und gute Denken, dass das seine Aufgabe und Kraft verliert, aber dass es eine Ergänzung braucht, hin zu einer Ganzheit, im Grunde zu einem integralen Menschsein, wo nicht mehr nur das Rationale und auch nur noch das dominiert. So ein Markpunkt wäre vielleicht René Descartes' Ich denke, also bin ich zu nennen, wo diese deutliche Wendung zum denkenden, mentalen, rationalen Bewusstsein stattfindet. Wenn wir das in die Geschichte ein bisschen zurückverfolgen, ist hochinteressant, dass das, deshalb benutze ich auch dieses Doppelwort, dass unser Denken zunächst mal nicht im diskursiv-rationalen Denken wurzelt, sondern die Hinwendung zum menschlichen Geist, zum Mentalen, zum Mind, die findet viel, viel früher statt. Wir könnten auch den historischen Buddha als einen der Vertreter dafür nehmen, aber wir haben das quer durch die europäischen, nahöstlichen, asiatischen Kulturräume, diese sogenannte Achsenzeit nach Karl Jaspers, und das ist eine Hinwendung zu der inneren Schau des Ganzen. Das ist der Ursinn eigentlich des Mentalen. Der Ursinn des mentalen Geistes ist nicht das diskursive, logische Denken, das ist ein Aspekt davon, sondern ist die Schau der Einheit. Das haben wir in den asiatischen Traditionen, das haben wir dann später in der jüdischen Tradition und auch in der christlichen bzw. in der philosophischen in Europa. Und aus diesem Schauen der Einheit kommt dann die Zuwendung zum Detail, weil gesehen wird, dass alles Detail wertvoll ist, dass alles, jedes Wesen eigentlich diese Ganzheit spiegelt, dass diese Ganzheit in uns ist und dass jedes Detail wichtig ist zu erkennen und zu erforschen. Und das ist gleichzeitig die Geburt unseres Denkens, dass das Detail ernst nimmt und analysiert und denkerisch die einzelnen Punkte aneinander knüpft. Und eigentlich auch die Geburt der Wissenschaft. Wissenschaft ist eine auf die Spitze getriebene mentale Liebe zum Detail, bevor wir dann zu einer Ganzheit kommen. Manchmal eben auch nicht. Und das hat was. Das ist was Wertvolles. Wenn wir uns nicht darin verlieren. Deshalb die andere Seite, warnen uns die großen Meisterinnen und Meister aller Traditionen. Und hochinteressant ist, das sind oft Leute, die können brillantest denken. Also es ist nicht das Spiel wie der Fuchs mit den sauren Trauben, was die machen, sondern die haben das durchdacht. Ja, Osho hatte die ganze Bibliotheken gelesen, Philosophie, Psychologie, Körperarbeit, rauf und runter, das modernste Zeugs und die Traditionen auch. Und hat über 30 Jahre Talks gehalten, ohne eine einzige Vorlage, alles druckreif. Ist alles, vieles aufgenommen und geschrieben worden. Das ist ein krasser, widerspenstiger Lehrer, aber es macht ihn markant. Ja, aber jemand, der ein brillanter Geist, ein Genie des Denkens und des Wissens. Und solche Leute warnen uns, uns mit dem Denken zu verheiraten. Never trust your mind, ist eine solche Botschaft. Oder ein bisschen spielerischer, unser Mind ist ein Kind und glaubt, was es denkt. Das heißt, weder auch hier wieder ein Werkzeug oder ein Werkzeugkasten. Mit dem Werkzeugkasten kann ich etwas reparieren, kann ich Möbel bauen, kann ich eine Wasserleitung verlegen, kann ich sinnvolle Dinge tun. Mit dem Werkzeug kann ich aber auch, wenn ich mich ungeschickt anstelle, verletzen. Oder gar, wenn ich wütend bin auf andere und das gegen andere Wesen richte, auch andere. Und so ist unser Mind, so ist unser Geist, unser Denken. Und es ist wichtig zu unterscheiden zwischen den Gedanken und dem Denken. Die Gedanken sind ein natürlicher Flow, im Grunde vergleichbar mit unserem Blutkreislauf, mit dem Energieflow im Körper, mit der Atemluft. Du kannst nichts dafür, wie die Atemluft zusammengesetzt ist, die du ein- und ausatmest. Du kannst vielleicht in den Wald gehen, um bessere Atemluft zu haben, aber letztlich hast du da wenig Einfluss drauf. Und so ist es mit den Gedanken. Gedanken fließen durch. Unser Gehirn ist wie ein großer Rezeptor von einem größeren Bewusstseinsfeld. Das ist das, was die Bewusstseinsforschung sagen würde, ein bisschen über die reine Hirnforschung hinausgehend. Unser Gehirn ist ein Rezeptor, es nimmt es auf, verarbeitet es, modelliert das, filtert das auch, Gott sei Dank. Und die Weisen sagen uns, jeder Mensch auf dieser Welt kann zu jeder Zeit alle Gedanken haben. Das finde ich sehr entlastend. Also das verrückte Zeug, das uns manchmal durch die Rübe geht, ist nicht in unserer Verantwortung. Erstmal nicht. Jeder Mensch auf der Welt kann zu jeder Zeit alle möglichen Gedanken haben. Der zweite Schritt ist dann unser aktives Denken. Und da kommt mein Ich jetzt im wirklich guten Sinne da rein und arbeitet mit diesem Material und sucht sich eine Spur. Und eine uralte Technik, die große Philosophen auch angewandt haben, um mit dem Denken gut umzugehen, ist etwas, was wir hier auch schon ein paar Mal gemacht haben. Wir haben die Rollen ein bisschen verteilt. Das ist, sich selbst die richtige Frage zu stellen. Die Frage, die Kunst des Fragens, ist eine uralte philosophische Technik, um das Denken zu zentrieren, zu ordnen, ihm gleichzeitig Raum zu geben. Also eine Antwort begrenzt immer, eine Frage macht den Raum offen. Macht den Raum auf. Und um das Denken zu begrenzen, zu zentrieren und ihm gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, über sich hinaus zu forschen. Das Inquiry, diese zwei Übungen, die wir gemacht haben, haben im Grunde die Rollen verteilt. Als Fragende oder Fragender warst du dein zentrierendes, fragendes Bewusstsein, das das Denken zentriert, und als Antwortende bist du das fühlende, denkende, erforschende Wesen, das du eben auch bist. Das können wir natürlich auch wunderbar mit uns selbst, und es ist eine tolle Übung, sich wo auch immer in Lebenssituationen, im Alltag immer wieder auch Zeit zu nehmen und sich die richtigen Fragen zu stellen. Und eine Empfehlung meinerseits ist, das auch mal schriftlich zu machen. Ihr habt es hier zum Teil ja auch gemacht. Ja, oder da gehen ja auch einige Übungen von mir hin. Sich das schriftlich zu machen, vor allen Dingen, wenn man gar nicht mehr durchblickt, wenn man merkt, es braucht etwas, was auch mit dem Denken für den Alltag gelöst sein will, dann natürlich auf der Basis all der anderen Arbeit, die ihr euch gut tut, in den Körper zu kommen und euch zu spüren, der ganze, aber dann auch das Denken zu benutzen, um euch und den Alltag und das Leben zu sortieren und euch die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe schon ganz innere Prozesse dadurch entwickeln können in mir, für mich selber, dass ich einfach Frage-Antwort spiele im Tagebuch. Und das zentriert sehr, auch wenn ihr noch nicht gleich auf die Frage eine Antwort habt. Aber es gibt solche Fragen, die sind eigentlich keine Antwortfragen, die sind einfach Forschfragen, wie zum Beispiel, wer bist du? Da gibt es keine Antwort drauf. Und das können wir eben auch zu zweit, das können wir uns anbieten, das könnt ihr, wenn ihr in einer Beziehung oder intensiven Freundschaft lebt, auch eurem Partner anbieten, eurer Partnerin dazu einladen, hin und wieder mal sich wichtige Fragen zu stellen. Die kann man sogar vorher vereinbaren. Oder das spontan auch im Alltag zu tun. Also es ist eine uralte Fragetechnik, die der alte Sokrates angewandt hat, und das genannt hat Mäeutik, die sogenannte Hebammenkunst, So wurde das genannt, wo er im Grunde den Menschen half, das Wissen, die Einsicht, die Weisheit aus sich zu gebären, die in ihnen war. Also auch wieder diese gleiche Bewegung, die wir bei großen spirituellen Traditionen haben, nicht, es wird von außen was importiert, du hast was zu lernen, sondern eher so die Unterstützung, dass das in dir frei wird. Das ist die gleiche Bewegung. Was wesentlich ist, ist, dass wir die Führung behalten mit unseren Gedanken, mit dem Denken. Und deshalb insistiere ich gerade zu Beginn und in der Mitte eines Retreats, wie jetzt auch, immer wieder drauf, lasst die Gedanken erstmal ein Stückchen raus in den Hintergrund. Wir brauchen sie ja, sonst könntet ihr ja gar nicht meiner Übung folgen. Aber, und ich könnte sie nicht formulieren, aber wir geben erstmal dem anderen Raum, dass das Ganze ein gutes Grounding hat, gute Basis hat. Und vor allen Dingen auch, weil wir so trainiert sind, erstmal alles mit Denken zu lösen. Da braucht es dieses Gegengewicht des Somatischen. Und deshalb nenne ich die Methode, wie ich es weiterentwickelt habe von Reginald Ray, auch nicht somatische Meditation, sondern somatisch basierte, somatic-based Meditation. Also das ist die Grundlage des Somatischen, aber damit geht es weiter. Das ist immer so zum Hintergrund auch dieser Arbeit. Ja, also Einladung, nutzt das Denken, aber nutzt ihr es, nicht umgekehrt. Lasst euch nicht in der Nase rumführen. Wir können uns, ich vermute, ihr kennt das, wir können uns in bestimmte Dinge hineindenken, die halten wir über Stunden für wahr und entdecken dadurch, dass wir ein Detail falsch bewertet haben, plötzlich im Nachhinein, oft ist das schockartig, dass das Ganze ein Film war. Wir können uns da reindenken, was jemand getan hat, warum der uns das getan hat, warum der immer schon was gegen uns hatte. Und plötzlich ist die gesamte Begegnungsgeschichte völlig klar. Das war immer schon geplant, der hatte das immer schon vor. Und da war immer dieses Ressentiment. So. Und dann ein paar Tage später begegne ich diesen Menschen und dieses Detail, an das ich mich aufgehängt habe, das verändert sich. Und ich sehe, dass das gar nicht stimmt, dass es eine Fehleinschätzung war von mir. Und dieses Gedankengebäude komplett bricht zusammen. Völliger Film. Ja, also deshalb achtsam mit diesem Werkzeug. Gut, das vielleicht mal so dazu, zu diesem Werkzeugkasten denken. Probiert, experimentiert einfach selber damit. Interessant vielleicht noch ein letztes ist, dass diese philosophische Tradition der Phänomenologie, die sowas wie eine Meta-Ebene der gesamten philosophischen Tradition Europas darstellt, also von ihrer inneren Bewegung, die nämlich fragt, wieso hat Philosophie überhaupt einen Wahrheitsanspruch? Wer ist es, der denkt? Lasst uns mal den Denkenden oder die Denkende zur Vernunft bringen. Das ist der Ansatz der Phänomenologie, das ist heiß. Ja. Und Damit ist, das ist enorm buddhistisch, finde ich, oder enorm mystisch eigentlich, spirituell, diese Meta-Ebene, das Subjekt des Denkens anzuschauen. Und die Phänomenologie zeigt, wie das Subjekt, das wir sind, und das Objekt, über was wir nachdenken oder was wir wahrnehmen, wie das gemeinsam entsteht. Und die kommen dann zu dem Schluss, den wir in die Formel bringen könnten von Wittgenstein, denk nicht, schau hin. So gesehen ist das Schauen in der Philosophiegeschichte die Krone des Denkens. Die unmittelbare, aufleuchtende Evidenz, die unser Geist vernimmt, ist die Zeitgleichheit alles Gedachten, die unmittelbare Schau. Und das entspricht den spirituellen Traditionen, die sich durcharbeiten oder auch unserer Meditationspraxis, wo wir uns durcharbeiten Schicht für Schicht in dieses Schauen kommen. Und das können wir alle, wir können Dinge diskursiv durchdenken und dann plötzlich dann nochmal zurücktreten und das Ganze schauen und dann kommt nochmal eine andere Einsicht. Soweit mal. dazu und dann würde ich gerne noch etwas, was für einige von euch eine Wiederholung ist, beschreiben. Ich halte es aber für sehr wichtig. Für einige, denke ich, ist es neu oder zumindest von mir neu. Vielleicht habt ihr es schon gehört und gelesen. Das finde ich einen Kardinalschlüssel für unseren Umgang mit dem Alltag, mit uns selbst, mit dem Leben, mit der Welt und mit schwierigen und leichteren Situationen. Und dazu greife ich in die Tradition, die buddhistische Tradition des erwachenden Herzens, die Bodhicitta-Tradition, und falte das etwas aus, was man dort nennt, die vier unermesslichen Qualitäten des Herzens. Ich versuche das ein bisschen in Kürze und prägnant darzustellen. Wenn wir mit unserem Herzen auf unser Leben, auf andere Menschen, die uns nahestehen oder auf einen größeren Lebensarbeitskontext oder auch das Gesamte unserer globalen Situation schauen, dann kann das Erste sein, was wir spüren, diese tiefe Wertschätzung, die wir für uns und das Leben fühlen, diese Kostbarkeit dessen, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir lieben. Und das ist die Haltung der liebenden Freundschaft. Diese Haltung der liebenden Freundschaft, Maitri im Sanskrit, wenn ihr dem begegnet seid schon, diese Haltung der liebenden Freundschaft ist eine tiefe Wertschätzung an uns selbst, das, was wir hier auch dauernd immer wieder gemacht haben oder immer wieder auch geübt haben, dieses gib dir selber Raum, unbedingte Freundlichkeit mit dir selbst etc., das ist genau dies. Das ist diese erste Qualität des Herzens, des erwachenden Herzens, so als Prozess beschrieben, deshalb das Wort erwachend. Diese liebende Freundschaft, Wertschätzung, das Schauen der Kostbarkeit deiner selbst, des anderen, des Baumes, des Windes, des Vogels, etc. Unserer Welt. Und das ist das, was sich dann in ein Tun umsetzt, wo wir das Lebensfördernde unterstützen. Das ist ein kreatives Tun, wo wir das Wachstum des Lebens, das Schöne, das Künstlerische, aber auch das Technische, das, was Menschenleben ermöglicht und unterstützt und erleichtert, wo wir das in die Welt bringen, dieses unterstützende Tun. In der begleitenden Arbeit hat das den Level von Coaching und Supervision. Ich kann das parallel ziehen, also ich habe das parallel gezogen zu den drei Leveln der begleitenden Arbeiten. Das wäre diese Ebene von Supervision. Ich schaue mit drauf und wertschätze und versuche miteinander zu ordnen und wir wollen, dass das Leben wachsen kann. Wenn wir das tun, kommen wir ganz von selber, wenn wir offenen Herzen sind, kommen wir ganz von selber an die zweite Ebene. Wir begegnen nämlich all dem, was diesem Leben und seiner Freiheit entgegensteht. Das heißt, wir begegnen dem Leid, dem Schmerz, der Verdrehung, der Gefangenschaft, dem Verwickeltsein, den Verrücktheiten, den Krankheiten etc. Und die Antwort des erwachenden Herzens auf das Leiden aller fühlenden Wesen, inklusive unserer selbst, ist Mitgefühl, Compassion, Karuna im Sanskrit. Und das ist die Haltung, aus der sich unser Tun im Heilen, im Therapieren, im andere durch schwierige Prozesse begleiten, im einander helfen, im Schützen, im sozialen Bereich, Menschen wieder in den Beruf verhelfen, all das, wo das drin wurzelt, beziehungsweise das sind die Ausdrucksformen dieses Mitgefühls. Und Mitgefühl ist insofern eine mutige Sache, als, wie das Wort sagt, wir etwas fühlen in uns von dem Leid des anderen. Es ist nicht Mitleid. Im Deutschen haben wir dieses Doppelwort. Ja, es ist nicht dieses, dass wir gemeinsam in den Sumpf springen, was Mitleid etwas ist. Und ich will da gar nicht auf die Fallen eingehen, weil da geht die Reise nicht hin. Mitgefühl ist dieses Mitschwingen, diese Sympathie oder Empathie, dass du mitschwingst mit der Trauer eines anderen Menschen, etwas davon fühlst, aber dass dein eigenes Fühlen dich so in Kontakt bringt mit deinen Ressourcen, dass du den trauernden Menschen unterstützen, begleiten, Raum geben kannst, um seinen Weg zu gehen oder ihren Weg. Mitgefühl. Die zweite große, ja nicht umsonst heißen die unermesslichen Gesten des Herzens, wunderschönes Wort, zuvor immeasurables. Wenn wir weitergehen, und das wäre die entsprechende Begleitung von Menschen, von Therapie, von Heilung, von psychiatrischer Begleitung, etc., etc. Medizin natürlich. Wenn wir weitergehen, dann kommen wir auf eine Ebene, die jetzt in der Tradition genannt wird, mitschwingende Freude. Und der Schritt ist nicht so ganz einfach. Nämlich, wir schauen aus unserem erwachenden Herzen, dass, also wenn wir gerade, es wichtig ist, wir diese beiden ersten Ebenen ernst nehmen, oder auch das unsere dafür tun, dass Leiden weniger wird. Aber dann können wir nochmal zurücktreten. Wir schauen aus unserem erwachenden Herzen, dass die Reise eines anderen Menschen mit dem Leiden genau diese Reise ist und dessen Weg zum Erwachen und zur Erfüllung. Deine Reise ist genau so, in sich mit allen Ecken und Kanten, in ihrer Stimmigkeit, das ist eine tiefe Wertschätzung, an das So deines Lebens und an das Anders deines Lebens, als ich es mir vielleicht denke. Und das wird beschrieben als eine mitschwingende Freude, Freude im Sinne, dass hier eine Dankbarkeit an das Dasein unser Herz berührt, dass alles, auch das Schwierige, auch dies Auf und Abs zur Dynamik unserer Reifung und unseres Lebens dazugehören. Es ist im Grunde ein initiatischer Prozess. Jemand von euch hat es gestern auch im Einzelgespräch gesagt, so dieses Auf und Ab und wie sich beides in sich gut anfühlt als ein Aspekt deiner Reifung. Oder wie Graf Dürkheim mal gefragt wird, der dieses Bild hat vom Rad der Verwandlung, wo er sagt, ja, du findest was und dann wächst etwas und dann blüht es auf und dann gewöhnst du dich dran und dann löst es sich wieder und dann rutschst du wieder runter und du begegnest wieder einem neuen Schatten von dir und es wird ganz gruselig und abgründig und du transformierst diesen Schatten und hebst ihn ans Licht und dann wächst es und so weiter und so weiter und so weiter. So, und dann wird er gefragt, Graf Dürkheim, und was ist jetzt Reife? Und dann sagt er, wenn du mit dem Drehen dieses Rades Frieden hast. Die nie endende Bewegung, wo nichts mehr der Wandlung des Lebens entgegensteht, das ist die Reife. Das ist Dürkheim. Ja? Also, da ist eine tiefe Freudigkeit. Manchmal nenne ich es lieber Beseligung drin. Das ist eine Beseligung, da gibt es kein Gegenwort zu. Freude haben wir noch so ein bisschen Trauer oder Leid als möglichen Gegenbegriff. Aber das ist gemeint, diese tiefe Offenheit, diese tiefe Beseligtheit des Herzens. Und darin sehen wir die Schönheit und Weite des Lebens in all seinen Formen. Und das würde jetzt in der Begleitungsebene würde das die spirituelle Begleitung berühren. Genauso wie der letzte, tiefste Punkt, den ich jetzt beschreibe. So, und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen in unserem Herzen, in unserem Fühlen, unserer Wahrnehmung von uns selbst und der Welt und den anderen. Und das ist der erwachte Gleichmut. Und es ist wichtig, dass es der vierte ist und nicht der erste. Ihr ahnt wahrscheinlich schon warum. Das ist, wo ich nochmal zurücktrete und mir selbst oder einem anderen Menschen oder auch anderen oder der Welt, den Raum gebe, den liebenden Raum, der schaut und wahrnimmt und der Welt, dem Leben, meinem eigenen Weg, allen Wesen, im Grunde diese tiefe Würde zugesteht, in sich eine Wesensintelligenz zu tragen, die sich so entfaltet. Und wo es keine Aktion mehr gibt, kein Eingreifen, kein Damitmachen, nicht mal mehr ein Verstehen wollen, wie wir es noch bei dieser dritten Ebene hatten, sondern ein Zurücktreten, ein liebendes Raum geben, in den Gleichmut. Es wird oft benutzt, das Bild der Erde dafür. Die Erde, die in einem tiefen Gleichmut uns hält und trägt und nährt und da ist und das sich erstmal nicht davon beeindrucken lässt, was wir alles anstellen. Das ist im Grunde, hier berühren wir wieder diese tiefen Dimension des Schauens aus dem Wesen, das können wir uns selber geben, das können wir einem anderen Menschen geben, dieses Zurücktreten, und das ist ein Königsprinzip für alle, die Menschen begleiten wollen, und oft auch ein Königsprinzip für Paarbeziehungen und auch für Familien aus meiner Sicht. Dass es diese Dimension auch gibt, natürlich nicht nur, aber auch gibt, wo wir zurücktreten und dem anderen den Raum lassen, allen Raum, sich zu entfalten und völlig anders zu sein als wir selber und völlig anders zu sein als unsere Idee. Dieses Raum geben für die Andersheit. Von Bernard Glassman, dem bedeutenden Zen-Meister, der sehr radikale und extreme Retreats geleitet hat und ins Leben gerufen hat, unter anderem das Auschwitz-Retreat, wo ich einmal mit war, und auch Straßenretreats, wo man auf der Straße bettelt und man meditiert. Also solche Sachen an den Brennpunkten von Leben hat er Retreats gehalten. Und er sagt, eins der wichtigsten Gelübde für uns ist, ich gelobe Verschiedenheit zu sein. Will sagen, es gibt kein eines, das richtig ist. Und er sagt, wenn wir ein eines, das richtig ist, konstruieren, das ist der erste Schritt zum KZ. Also, dass wir sowas machen. Weil wir nämlich all die, die das nicht sind, irgendwann einsperren. Innerlich oder äußerlich. Und also ich gelobe, Verschiedenheit zu sein, ist diese Einladung, die Verschiedenheit des Lebens in ihrer Unverstehbarkeit. Das ist transmoralisch. Auch in ihrer Struppigkeit und Garstigkeit erstmal zu respektieren. Und dann kann ich was tun. Und wenn wir jetzt, drehen wir das ganze Spiel nochmal um, wenn wir diese tiefste Ebene nicht berühren, dann brennen wir irgendwann aus, im uns abarbeiten, menschliches Leid auf dieser Welt zu vermindern oder auch die Welt zu verändern in die Richtung, wie wir meinen, dass sie besser wäre. Wir verbrennen uns daran und werden am Ende ganz verzweifelt oder gar verbittert. Wir brauchen diese tiefe Ebene oder diese zwei tiefen Ebenen, die hängen ja zusammen, diese tiefe Freude, dass alles seine Reise macht und dieser tiefe erwachte Gleichmut, liebenden Raum zu geben für alles, was ist. Das ist ja kein Ausspacen oder alles ist mir wurscht. Ja, sondern das ist eine tiefe Wahrnehmung, die offen ist, die wir hier symbolisch kurz berührt haben, wenn ihr euch erinnert, an dem Freitagabend, wo wir dieses Bodhisattva-Mandala gemacht haben, die Visualisation der Welt in unserer Mitte Raum geben, aus dem Herzen diesen Kreis zu bilden. Das ist eigentlich dieser tiefe Gleichmut. Und wichtig ist, dass all diese vier Ebenen zusammengehören. Das habe ich gesagt, wichtig ist, dass man von oben anfängt, nicht von unten. Weil wenn man von unten anfängt, ist die Neigung zu sagen, okay, das ist so gut, da bleibe ich. Und es ist eine Form von spirituellem Materialismus. Und wenn ihr Leute auf spirituellen Wegen kennt, mit allem Respekt, aber dann trifft man diesen und jene, die diese Haltung haben. Das ist, ach weißt du, die wirken sehr souverän, ja? Die können einen schnellen Boden wegziehen, das wirkt so. Ach weißt du, was regst du dich auf über die Welt? Du bist so, eigentlich ist alles eine Projektion, eigentlich existiert gar nichts. Das Einzige, was existiert, ist dein denkendes Ich. Ja? Ist schwer, was dagegen zu setzen. Ich habe mal einen Lehrer gefragt vor Jahren, einen Dzogchen-Meister, dieser Dzogchen ist ja im tibetischen Buddhismus genau diese Haltung. Und der ist aber sehr bodenständig, ist ein Psychotherapeut in einer großen Klinik und eben auch Dzogchen-Lehrer. Da habe ich gesagt, wie gehe ich mit sowas um? Sagt er, das ist eine Form von Faulheit. Dachte ich, wow, wäre ich nicht drauf gekommen. Stimmt. Das ist eine Form von Faulheit, sich in der Welt zu engagieren. Das ist ein Ego-Trip. Also wenn man sich daran festzurrt, hat nicht so viel mit dem erwachenden Herzen zu tun. Also diese vier Dimensionen wie ein lebendiges Spiel zu nutzen, immer wieder mit auch im Alltag zu aktualisieren. Ich denke mal, dass wir alle das immer schon auch tun. Aber so eine Sicht kann das nochmal klar machen, was wir da tun, und kann uns auch helfen, so aus diesen einzelnen Fallen herauszukommen, wo wir vielleicht zu viel im Mitgefühl sind und Engagement, den Leidenden zu helfen, und dann da drin uns verlieren. Oder wo wir zu sehr, ich denke, das ist jetzt weniger unsere Gefahr hier in diesem Kreis, wo wir zu sehr in diesem nur zurücktreten sind, in das Engagement für unwichtig halten. Also es braucht diese ganze, wie so eine Orgel von Ebenen. Ja, das wollte ich euch noch so anbieten für den Schritt in den Alltag, im Grunde ist Retreat auch Alltag mit ein bisschen anderer Vergrößerung, und alle unsere Tage sind Tage im All, wenn ihr das Wortspiel mal so herumdreht, und sind Formen und Ausdrucksweisen unseres Lebendigseins.